Wart ihr auf der IFA? Nein, wir schon. Bis gleich.
CT Uplink.
Moin und hallo zum CT Uplink. Wir, oder genauer gesagt meine drei Gäste, waren auf der IFA und das sind diesmal Ulrike Kuhlmann, die sich bei uns um ja alle Arten von Displays, Bildschirmen kümmert. Hallo Ulrike.
Hallo Jan.
Robin Brandt, der vor allem bei Smartphones, Tablets und Co. zu Hause ist. Moin Robin.
Hi.
Und Nico Juran, der sich sowohl mit Wearables relativ gut auskennt, als auch mit allem, was irgendwie mit Smart Home zu tun hat.
Hallo, hallo Nico.
Ja, fangen wir mal bei Displays an. Gibt's Spannendes auf der IFA? Gibt es noch Neuentwicklungen?
Im Displaybereich gibt es natürlich noch Neuentwicklungen, die werden aber jetzt nicht unbedingt auf der IFA gezeigt. Also ich hatte zumindest viele Sachen schon auf der CES in Las Vegas gesehen. Aber das heißt ja nichts, das nur weil da sind ja nun nicht so viele Leute. Deswegen finde ich es schon auch spannend, wenn die Sachen hier nochmal gezeigt werden. Das ist für uns immer so ein bisschen blöd, wir haben dann schon drüber berichtet. Da schaue ich mich dann schon auch mal nochmal drüber zu berichten. Man könnte natürlich mal so eine kleine Zusammenfassung machen. Vielleicht mache ich das auch mal. Was ist denn jetzt hier gezeigt wurde? Teilweise werden auch Sachen gezeigt, wo mir die Hersteller dann gleich gesagt haben, ja, aber das wird hier in Deutschland nicht kommen. Das ist halt auch blöd. Ne? Ich fand es trotzdem gut. Also ich habe vor allen Dingen viel mit den Herstellern oder beziehungsweise Ausstellern sprechen können. Und habe viele Sachen nachfragen können. Also für mich war die Messe gut.
Ich habe heute Morgen eine Meldung gelesen bei Heise Online. Da stand, das hieß irgendwie 3D sei nicht tot, bei Lenovo zumindest.
Ah, die Überschrift war ein bisschen provozierend. weil wir ja viel über 3D gemacht haben und dann war 3D tot. Und dann haben einige gejammert. Viele haben gesagt, na Gott sei Dank. Und ich habe damals schon gesagt, die einzige Chance ist, dass es autostereoskopisch ist, weil diese Brillen, das wollte keiner. Und jetzt hat eben Lenovo im Rahmen der IFA, übrigens nicht auf der IFA, sondern im Rahmen der IFA heißt immer, die hatten irgendwo außerhalb der IFA, außerhalb des Messegeländes.
Ein Hotel nebendran.
Ja, sowas. So, ne? Ja. Und da haben sie einen Monitor gezeigt, der tatsächlich für Produktiveinsätze genutzt werden soll, also für Entwickler. Und der ist halt autostereoskopisch, du brauchst keine Brille. Und der, wenn man sich so bewegt, dann folgt der, führt er das Bild sozusagen nach, sodass du immer diesen stereoskopischen Eindruck hast. Solche Sachen habe ich auch wieder vermehrt auf der Display Week gesehen, zu der ich ja immer fahre im Sommer oder im Frühsommer. Da, ich denke mal, das wird in dem Rahmen wieder kommen mit 3D. Aber so, wie wir es mal hatten, jeder hat zu Hause ein 3D, das wird es nicht mehr geben.
Es klingt ja so ein bisschen ähnlich wie Microsoft vor ein paar Jahren mit seiner HoloLens, die dann irgendwie haben, das auch so für Professionals für 3D-Design im Automobilbau zum Beispiel, dass man sich dann so live den Innenraum
visualisieren kann. Ja, wenn du aber jetzt anguckst, was jetzt heißt es immer AR, VR, MR, also Mixed Reality. Und das ist genau das, was HoloLens macht. Also die waren schon früh dabei. Das Problem bei HoloLens ist, die Brille ist super, aber ist halt zu teuer. Und deswegen kann man die eigentlich nur im industriellen Einsatz nehmen. Weil für einen normalen Mensch, dafür sind die Anwendungen dann halt auch nicht groß genug.
Tut sich beim Stromverbrauch irgendwas? Also mein Fernseher verbraucht immer noch ein bisschen viel Strom,
wenn ich
ein Bild sehen will.
Also Stromverbrauch kann man sich ja überlegen, je größer der Fernseher, umso mehr Energie benötigt er. Gut. Das ist ja klar. Das heißt, wenn die Tendenz jetzt geht zu größeren Fernsehern, werden die also mehr Energie verbrauchen. Es gibt Vorgaben von der EU, die den Energieverbrauch zumindest im Auslieferungszustand stark einschränkt. Da müssen die Hersteller ganz schöne Klimmzüge machen, um da hinzukommen. Da sind dann Umgebungslichtsensoren an, so eine sogenannte bewegungsgesteuerte Beleuchtung. Sobald sich das Bild bewegt, wird die Helligkeit reduziert. Der Bildmodus, der angestellt ist, der ist nicht so hell und so weiter. Um diese Vorgaben zu erreichen, wenn sie die nicht erreichen, dann dürfen sie die Geräte nicht auf den Markt bringen in Europa. Das schaffen sie auch. Wir empfehlen dann immer, kann man ja mal so anfangen, aber am Ende wir wechseln immer in den Filmmaker-Modus. Und dann ist das Bild ein bisschen heller, aber da sind die ganzen Automatiken nicht an. Das gefällt uns jetzt ganz gut. Für den normalen Fernsehzuschauer kann es auch ein anderer Modus sein. Das ist okay. Solche Umgebungslichtsensoren finde ich eigentlich sehr praktisch. Ich finde sie unpraktisch, wenn man abends einen Film gucken will. So, ne, so richtig, so cineastenmäßig. Dann würde ich ihn ausstellen, aber im Normalen finde ich es gut, weil dann ist das Bild immer so hell, dass es zu der Umgebung passt. Also wenn ich im Hellen gucke, dann wird es halt heller und im Dunkeln ist halt dunkel. Dann müssen die Leute nicht die ganze Zeit irgendwie nachregeln.
Ihr stellt dann wahrscheinlich aber beim Testen auch so diese Bewegtbildoptimierung aus, ne? Diese Zwischenbildberechnung.
Ja, auf jeden Fall.
Ich stehe sehr auf diese Zwischenbildberechnung, weil das ich gucke auch nur billigen Netflix-Content, von daher.
Also, genau. Also
auch Netflix unterstützt das übrigens nicht. Es gibt auch Netflix-Modus, wo Netflix sagt selber, sie sind nicht so begeistert
von der Zwischenbildberechnung. Also die Inhalteschaffenden finden das nicht so witzig. Die halten da gar nichts von. Also wenn man mit Leuten in Hollywood spricht, die kriegen immer ganz grunzelige Stirn, wenn man das erwähnt.
Also da steht man wirklich noch so auf dieses, was sind das dann, 24 Frames pro Sekunde? Oder?
Filmlook, okay. Der Kinolook. Weil der Kinolook wird halt durch Zwischenbildberechnung leider Gottes mehr oder minder kaputt gemacht. Das ist einfach so.
Es gab im Kino ja aber mal diesen HFR-Trend irgendwie. Ne?
Das ja, da musst du aber aufpassen. Das sind jetzt verschiedene Paar Schuhe. Ne? Okay. Also ob jetzt dein Fernseher ein Zwischenbild berechnet, ist halt was ganz anderes,
gut, als wenn du
von der Produktion halt Filmkameras hast.
Echte 60 Frames.
Ja, und also das geht, glaube ich, jetzt zu weit. Aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, das fand ich halt beim Samsung-Stand sehr interessant. Weil die hatten ja, das war ja sehr interessant, du bist reingekommen und normalerweise war das immer für mich der typische Stand für Fernseher. Das war für mich Fernseher und Smartphones und sowas. Das war halt Samsung. So, und da kamst du halt immer so rein und da wurdest du da auch hingeführt in diese Welt mit großen Bildschirmen. Und die haben sie halt tatsächlich so ein bisschen, die waren noch da, aber die waren halt eher im Hintergrund, also wirklich im hinteren Bereich. Also
im hinteren Bereich.
Im hinteren Bereich. Und vorne war dafür jetzt wirklich so eine Smart Home, wirklich so eine, also wirklich Wohnzimmer, riesige Stellen. Wie kann ich mit Solarenergie irgendwie was machen zu Hause? Wie kann ich das regeln? Und da war es halt natürlich ganz viel, dass da weiße Ware war, wo dann auch Waschmaschinen standen, die gesagt haben, wir haben jetzt einen AI-Modus nochmal, nur mit künstlicher Intelligenz. Natürlich kannst du es immer über länger waschen dann schaffen, zum Beispiel nicht so richtige Temperaturen, du heizt es nicht so an, du hast mehr Mechanik in der Trommel sozusagen, die dann arbeitet. Dadurch sparst du halt Energie. Und das Interessante dabei war, dass aber sich diese Anzeigen von wegen hier können sie Energie sparen, dann auch tatsächlich teilweise wiedergefunden haben hinten bei den Fernsehern und sogar bei den Gaming-Monitoren. Das fand ich sehr spannend.
Das ist natürlich Quatsch.
Und das war natürlich deswegen sehr spannend, weil, was Ulrike gesagt hat, ne, das wird halt Energiesparlabel zu erreichen, wird erstmal alles rausgeschaltet, du packst ihn aus, dann wirst du gefragt, ob du nicht alles einschalten willst, sozusagen, damit das Bild optimal wird, und jetzt wirst du in der nächsten Stufe wieder gefragt, ob du nicht ein bisschen runterschalten willst, wieder, um zu sparen. Das ist, selbst da wurde das mit einem Schmunzeln teilweise von den Leuten aufgenommen, aber es zeigt natürlich, dass der Trend eben war, auch auf der Messe sehr viel zu zeigen, was mit Nachhaltigkeit, mit Energiesparen, das war wirklich an jedem Stand fast Thema.
Ja. Also, und das treibt dann eben auch Blüten, ne? Dass inzwischen alle Hersteller mit ihren Verpackungen irgendwas machen wollen. Samsung ist ja damit angefangen, dass man aus so einer großen, also wenn man einen Fernseher kauft, das ist ja eine riesige Verpackung. Das ist ja ganz viel Müll. Und dass sie erstens nur Papier und Pappe verwenden und dass man daraus etwas basteln kann.
Nein.
So Bastelanleitungen, da kannst du eine Hundehütte draus machen oder.
Eindeutig jetzt, zu lange keinen Fernseher mehr gekauft.
Oder, also es gibt so. Keine Ahnung, sie hatten zum Beispiel The Frame, das ist ja dieser Fernseher, der aussieht wie ein Bilderrahmen. Ja. Und da gibt es so eine Disney Edition jetzt.
Genau.
Zu IFA haben sie die vorgestellt und dann konnte man aus dem Karton so eine Mickey Maus machen. Also, die haben echt verrückte Ideen. Ich finde nicht, dass es besonders viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat, aber immerhin, es hat sich jemand Gedanken gemacht, das muss man ja auch honorieren.
Kaufst du nur noch Fernseher, weil du daraus was Schönes basteln kannst aus der Fernseher?
Ja, das ist ja die Idee dahinter, ne? Das ist ja so wie mit den.
Naja, aber sie machen zum Beispiel, sie zeigen, wie man daraus so Zeitschriften, Ständer machen kann, dass man
die Frühstücksglocken, die du nur noch kaufst, weil immer irgendwelche lustigen,
zum Beispiel,
Gemütsringe oder so.
Das Blöde ist aber, dass man Fernseher nicht ganz so oft kauft.
Ja, das ist, vielleicht, das ist das, was geändert werden soll damit.
Ah ja. Jedenfalls, das würde ich auch sagen, also so Energiesparen und Nachhaltigkeit ist ein riesiges Thema. Also auf der Messe gewesen. Und ich glaube, das wird uns auch begleiten, hoffentlich jedenfalls.
Ja.
Weil das ist ja auch ein Thema. Es ist so ein bisschen widersprüchlich, wenn ich auf der einen Seite sage, immer größere Fernseher, immer größere Monitore. Ne, die verbrauchen halt immer mehr Energie und auf der anderen Seite sagen, ja, aber es muss alles ganz sparsam sein.
Klar, wir haben dann auch immer das Problem, dass wir dann an irgendeiner Stelle sagen müssen, naja, also wenn du jetzt wirklich funktionierende Geräte hast, die ein bisschen mehr verbrauchen, ist natürlich sehr fraglich, wenn du jetzt alles neu kaufst, ja, und dann irgendwie zu sagen, jetzt spare ich 5% oder so, da musst du halt mal ein bisschen schauen.
Produktion der ganzen Geräte, genau, die du neu kaufst, erstmal ordentlich CO2
ja.
rausgeballert.
Ja, genau, und die alten Geräte kommen irgendwie in irgendwelchen dubiosen Wegen in irgendwelche Länder und werden da, weiß ich nicht, falsch entsorgt und verbrannt. Nicht recycelt, verbrannt, thermisch wiederverwertet.
Da gibt es ja Vorbilder im Smartphone-Bereich.
Genau, da gibt es Vorbilder. Fairphone, die waren ja auch auf der IFA, wobei Fairphone ja im gleichen Dilemma steckt. Also einerseits, sie überleben nur, wenn Leute konsumieren, also Smartphones kaufen. Auch das Fairphone muss verkauft werden. Also auch beim Fairphone stimmt es natürlich, ist immer nachhaltiger, nicht zu konsumieren. Und in diesem Zwiespalt ist natürlich die komplette IFA als Messe, als Konsummesse, ist immer wie fragwürdig, wie glaubwürdig das Ganze, dieser Nachhaltigkeitsgedanke ist. Sie wissen natürlich, sie kommen da nicht drum rum. Das Fairphone, fand ich, ist von den elektronischen Geräten eins der glaubwürdigen, einer der glaubwürdigen Versuche, wenn man schon neu kaufen muss, sei es, weil das Smartphone kaputt ist oder halt nicht mehr, genau.
Ja, wir haben es uns übrigens, falls ihr euch das Fairphone interessiert und ihr euch ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, letzte Woche haben wir das vorgestellt, da hat Robin auch vor der Kamera das Gerät einmal auseinandergenommen und die Bauteile gezeigt.
Genau, und das ist so.
Hast du auch wieder zusammengekriegt?
Diesmal ja.
Ich habe es vorhin da liegen sehen, ja. Ich habe es nicht eingeschaltet, aber
ja. Mist, funktioniert noch. Genau, also das ist relativ glaubwürdig. Einerseits, weil man es gut reparieren kann, sehr einfach die Ersatzteile liefern. Die haben in der Vergangenheit bei älteren Geräten auch immer mal wieder Probleme gehabt mit bestimmten Komponenten, einfach weil es ein kleines Unternehmen ist, da Ersatzteile vorrätig zu halten. Aber in der Regel funktioniert das im Großen und Ganzen, das einfach auseinanderzubauen, wenn was kaputt ist. Sie liefern sehr, sehr lange Updates. Aber auf diesen Zug Nachhaltigkeit springen natürlich die anderen Smartphone-Hersteller auch auf. Oft ist es aber nicht viel mehr, als dass sie sagen, ja, wir haben jetzt recycelte Pappe in der Verpackung. Mhm. Andere liefern auch länger Updates, sagen zumindest so ein bisschen über die Lieferketten. Und das hat man auch bei den Smartphone-Herstellern, den wenigen, die bei der IFA vertreten waren, gesehen.
Mhm. Stichwort die wenigen anderen Smartphone-Hersteller auf der IFA. Was tut sich im Bereich Falt- oder Klapp-Smartphones?
Genau, also die IFA ist keine klassische Smartphone-Messe, das muss man vorab sagen. Also als Huawei noch relevant war im Westen, haben die immer so mit die Eröffnungskeynote gehalten, haben die neuen Kirin-Prozessoren vorgestellt. Diesmal war es Honor als ehemalige Tochter von Huawei, die ein neues Smartphone vorgestellt haben. Und es war so, also es war trotzdem spannend, auch aus Smartphone-Sicht, weil so beide Extreme vertreten waren. Einerseits Fairphone, die so diesen Ansatz haben, Nachhaltigkeit, das Smartphone soll lange benutzt werden. Auf der anderen Seite war Honor als ganz klar technischer Innovationstreiber da. Die haben ihr Honor Fold Magic V2 vorgestellt. Das haben sie in China schon mal gezeigt vor ein paar Monaten, aber ist jetzt erst einmal in Europa gezeigt worden. Und das ist halt das dünnste Smartphone Foldable, das aktuell gibt. Das ist dünner als ein Zentimeter, das ist schon auch beeindruckend. Mhm. Also das ist halt genau die andere Seite. Die haben tatsächlich zwei Geräte gezeigt. Einerseits dieses super dünne Foldable, andererseits ein noch dünneres, ich glaube 9 mm dünnes Smartphone, das dann auch ein Foldable ist und nach außen klappt das Display. Also wie man es von Huawei, diesen Mate XS schon mal gesehen hat. Honor hat so getan, als ob das jetzt eine Rieseninnovation wäre, weil man sich jetzt mit einer Kette um den Hals hängen kann. Also
ach, das ist das Purse?
Das ist dieses Purse, genau.
Das ist ja so absurd. Die ganze, wirklich, also die haben ja, also du hast erstmal, wenn du nicht wusstest, diesen Hintergrund nicht kanntest, hast du eigentlich nur ein komisches, aufgeklapptes Handy gesehen, das irgendwie so eine Goldkette da drum hatte. Und das haben sie dann da drehen lassen auf dem Stand. Da hast du dich die ganze Zeit gefragt, warum? Und inwieweit ist das jetzt, hat das was mit einer Geldbörse, weil Purse, ne, also hat das was zu tun und soll ich das um den Hals tragen? Und es war einfach so völlig erklärungsbedürftig, aber sie haben es einfach nur hingestellt und gedreht und ich habe
dann die haben auf der Keynote ja so eine Modenschau gemacht, sind dann Models gelaufen, haben das umgehängt gehabt.
Aber als normaler Messebesucher war ich ja nicht auf der Keynote und gehe da lang und denke, was machen
die? Ist ja genauso schwachsinnig, wenn du es auf der Keynote siehst. Und es zeigt halt auch so diese beiden Pole, einerseits Fairphone, die halt sagen, das soll lange halten, Technik, damit es zumindest so nachhaltig ist, wie es irgendwie geht. Auf der anderen Seite Honor, die dann das sogar als Modeerscheinung dann ja selbst titulieren, dieses komische Smartphone. Und wenn es dann nicht mehr Mode ist, dann kaufst du das nächste. Dafür sind die zu teuer, so haben die es nicht gemeint, aber so kommt es halt rüber.
Mhm. Wie ist es denn, also im Fernsehbereich oder im Displaybereich, da gibt es einige Hersteller, die sagen, ja, sie verwenden recyceltes Material fürs Gehäuse und so. Ist das im Smartphone-Bereich auch?
Das ist auch im Smartphone-Bereich. Ja. Da gibt es auch schon Hersteller, die für die Kunststoffteile außen halt viel recyceltes oder fast auch teilweise komplett recycelte Materialien verwenden. Das ist nicht nur Fairphone. Nokia macht das auch. Nokia hat auch Smartphones auf den Markt gebracht, die deren Akkus sich ohne Werkzeug wechseln lassen. Auch andere Hersteller wie Apple nutzen Fairtrade Gold im Smartphone. Teilweise hat es auch einfach mit Auflagen, in welchen Märkten man verkaufen will, zu tun. Und auch das Nothing Phone hat relativ viele Recycle-Materialien gelistet. Also es machen immer mehr Hersteller. Das größere Problem bei den anderen Herstellern ist einfach, dass die Geräte komplett zugeklebt sind und es schwierig ist, an Ersatzteile zu kommen, wenn das also irgendwo hinfällt. Und das schon 1-2 Jahre auf dem Buckel hat, ist halt auch eine Preisfrage. Gebe ich das nochmal in die Werkstatt, lass das aufmachen für viel Geld, um mir dann vielleicht am Ende nicht mal ein Originalersatzteil reinbauen zu lassen, oder kaufe ich neu? Also, und
ja, wird sich das durch die Vorgaben, dass es ein austauschbarer Akku ist, sein muss, wird sich das dadurch ändern? Weil dann muss ich eigentlich das Gerät öffnen können.
Du meinst jetzt die EU-Ökodesign-Regeln? Jein, es wird sich dann ändern, wenn das Gerät nicht IP67 ist, also wasserdicht. Das Gerät muss entweder wasserdicht sein und der Akku muss nach 500 Ladezyklen noch 83% der ursprünglichen Kapazität haben und nach 1080%. Hatte ich davor 83 gesagt?
83.
Ja, dann war es richtig, genau. Und nach 1080 der ursprünglichen Kapazität. Und wenn die Vorgaben vom Smartphone nicht erfüllt sind, dann muss der Akku wechselbar sein.
Okay, dann wissen wir, wie viele wechselbar sein werden und wie viele genau diese Sachen.
Naja, weil das hatte ich mich gefragt, wenn ich einen Akku wechseln kann, dann mache ich das Gehäuse auf, dann ist das ja mit der Dichtheit schon.
Genauso haben die Hersteller halt auch argumentiert. Das ist auch so ein bisschen vorgeschoben. Es gibt durchaus Smartphones, deren Akku sich ohne Werkzeug wechseln lässt, die trotzdem wasserdicht sind. Aber genau, dieses Argument hat halt gezogen in den Verhandlungen. Ja.
Die IFA ist ja eigentlich die internationale Funkausstellung.
Wenig Funk, meinst du? Funk und Fernsehen immer weniger.
Es ist schon Funk mit Smartphones und so weiter. Aber ich kenne das eigentlich als eine klassische Messe, wo auch HiFi vorgestellt wird. Ja, das ist ja wahrscheinlich weitgehend tot, aber gibt es irgendwas in der Richtung noch?
Also,
Audio, Dolby, Atmos?
Naja, es ist halt tatsächlich die klassische Messe für wir wissen das, was war die CD-Messe, war das über lange Zeit, ne, mit irgendwelchen Sachen. Ja, natürlich war auch die Einführung von Dolby Atmos in Deutschland zum Beispiel, also 3D-Sound lief auch über die IFA. Es war zwar damals eine katastrophale Vorführung, aber es war immerhin da. Also da war wirklich, das war für mich wirklich ein sehr, sehr enttäuschender Auftritt, und zwar in zwei Hinsichten. Zum einen, es gab praktisch nichts Neues. Sehr lustig war, das hatte ich im Vorfeld dir auch schon erzählt, dass bei vielen Zusammenfassungen eine Box von JBL, also ein Lautsprecher von einem Bluetooth-Lautsprecher und WLAN-Lautsprecher von JBL mit Google Assistant und Alexa parallel drin, als Messe-Highlight gefeiert wurde, wobei JBL gar nicht auf der IFA war. Also das ist natürlich so, dass wenn du geschickt das machst und zu der richtigen Zeit deine Pressemitteilung raushaust, dann irritiert das halt schon den einen oder anderen Journalisten. Das ist immer ganz lustig. Und ansonsten war da extrem wenig zu sehen. Also das Maximum waren teilweise sowas wie Soundbars, die dann rückwärtige Lautsprecher haben, die wasserdicht sind, damit du die auch auf der Terrasse stellen kannst. Aber das ist natürlich.
Also Soundbars hatten alle TV-Hersteller.
Ja, ja, eine Soundbars ist auch weiter eine Geschichte. Das ist natürlich auch ein Produkt, das alle weiterhin haben werden. Aber du hast jetzt kein Highlight-Produkt mehr gehabt. Also du hast in den vergangenen Jahren immer was gehabt, wo du gesagt hast, Mensch, das hat ja jetzt wahnsinnig gezogen. Und es war sogar so, das fand ich ganz interessant, was ein Thema war, war tatsächlich die drahtlose Übertragung von Ton zu Lautsprechern. Also wir haben ja weiterhin das Problem, dass Leute, wenn sie einen Fernseher kaufen, eben mittelmäßigen Ton häufig haben, vielleicht sich eine Soundbar dazu holen. Und wenn sie jetzt sagen, jetzt möchte ich aber diesen 5.1-Sound oder sogar 3D-Sound von oben, dann haben sie einfach das Problem, dass sie kreuz und quer durch die Wohnung Lautsprecherkabel ziehen müssen. So, und da gab es schon immer Wireless, sogenannte Wireless-Lösungen. Das ist natürlich nicht wirklich Wireless, weil wir haben zwar dann das mit den Kabeln für die Lautsprecher, also für den Ton nicht mehr, aber natürlich brauchst du dann Aktivlautsprecher. Das heißt, die müssen dann schon irgendwo in der Nähe von der Steckdose sein. Aber in der Regel ist es halt leichter, in der Steckdose irgendwo hinten zu finden im Raum, in vielen Räumen, als jetzt irgendwie einmal quer eben halt vielleicht übers Parkett oder so Lautsprecherkabel zu ziehen. Naja, und jetzt ist es eben halt die nächste Stufe, dass man wirklich hingeht und sagt, die ganze Elektronik brauchen wir eigentlich gar nicht mehr in irgendwelche Soundbars zu bauen, oder wir müssen die nicht mehr in den AV-Receiver bauen, sondern wir bauen eigentlich das als Chip indirekt in den Fernseher. Der hat sowieso WLAN-Anschluss und der hat sowieso vielleicht Bluetooth oder was auch immer. Und wir machen da einfach einen Chip rein, der dann clever genug ist, das an nicht nur an zwei Lautsprecher zu schicken, sondern an 5.1 und jetzt sogar, das war auf der Messe, 7.2.4. Das heißt, du hättest sogar 4 Höhenkanäle und 2 Subwoofer. Also da sind natürlich eine Menge Sachen, die da kommen. Und als sie das vorgestellt haben, haben gesagt, sie machen das über WLAN, 2,4 Gigahertz. Da haben wir natürlich mit der Zunge geschnalzt und gesagt, da freuen wir uns schon auf jeden Test, weil das ist wirklich genau das Band, das alle zuballern. Und das wird halt wahnsinnig schwer. 11 Kanäle mal eben kurz über diese WLAN-Strecke noch.
Da läuft Bluetooth, glaube ich, auch drüber. Ne?
Da läuft Bluetooth drüber, da läuft Zigbee drüber.
Auch hier die, wenn du mal so eine kabellose Maus oder sowas
hast. Ja. Und Zigbee, die Lampe, wir hatten das, der Kollege Stefan Portek hatte eine wunderbare Geschichte, dass der Smart Home so viel zu Hause hatte, dass wenn abends der Nachbar auch noch WLAN eingeschaltet hat, dann gingen plötzlich die U-Lampen bei ihm nicht mehr richtig an und aus. Weil es halt mit Zigbee verbunden war. Okay. Und teilweise ist das Problem, dass die Funkprotokolle, das ist ja immer das Problem. Wenn du mit den Herstellern sprichst, sagen die, das ist ganz toll. Die sehen sich ja gegenseitig und dann vermeiden die bei WLAN und dann scheren die Frequenzen und lalala. Das Problem ist aber, wenn du ein komplett anderes Protokoll hast, dann scheren die sich auf Deutsch gesagt einen Dreck darum, was da sonst noch so spielt. Und dann ballern die alle in dieses Netz rein. Ne?
Ich würde, bei mir wäre das wahrscheinlich in meiner Wohnung das Problem, dass sobald die Waschmaschine läuft oder auch die Gastherme anspringt, die Verbindung verloren wird.
Das ist aber auch, da würde ich mich aber auch mal.
Ja, das ist ein bisschen, bisschen seltsam. Also bei der Waschmaschine ist es deutlich. Wenn die schleudert, dann merkt man tatsächlich so, wow, jetzt muss man mal kurz einen anderen Kanal suchen. Aber okay.
Schön.
Nicht wahr?
Ah, jetzt nochmal zurück wegen Audio. Ich meine, das ist ja ganz generell ein Problem, diese ganzen, was man früher an Audiosachen hatte, das findet man ja auch gar nicht mehr. Selbst auf der High-End in München gibt es ja schon Probleme genug.
Natürlich, aber wir sehen natürlich auch, dass es immer nischiger wird. Also wir reden hier darüber, wenn ich jetzt sage, ich habe zu Hause irgendwie 11 Lautsprecher, dann gucken mich die Leute mit großen Augen an und sagen, bist du verrückt? Ja. Und das ist eben halt genau diese Geschichte. Also wird immer nischiger, der Markt. Und in diesem Fall war es, das ist jetzt, um nochmal zur IFA zurückzukommen, das wirklich Bittere an der ganzen Geschichte war, dass auf der einen Seite Xperi, das ist DTS, der Soundspezialist, dass der das halt auf seinem Stand gezeigt hat, so ein bisschen, und aber irgendwie vergessen hat, seine Partner da richtig zu informieren. Und man hatte so nicht wirklich das Gefühl, dass das irgendwie sich in der IFA dann durchgesetzt hat. Also es waren so ein paar Sachen, die wurden da gezeigt, wo dann irgendwie die Partnerfirmen gesagt haben, hätten wir es vorher gewusst, hätten wir vielleicht noch eine Demo machen können. Und das ist natürlich so, denkt man, das ist jetzt alles ein bisschen sehr unglücklich gelaufen.
Okay, das steht aber ja in einer Reihe mit der ganzen IFA-Organisation.
Ja, das steht in einer Reihe. Das
ein bisschen holprig war.
Inklusive, dass kurz bevor das die IFA losging, in dem Ausstellerverzeichnis offiziell noch ein Bruchteil der wirklichen Aussteller zu finden waren. Also ich habe Dutzende gehabt, die gesagt haben, wir sind auf der IFA, und da habe ich gesagt, die stehen aber nicht im Ausstellerverzeichnis. Mhm. Ach, wussten wir gar nicht. Mist, da müssen wir nochmal anrufen.
Ja, die App war überhaupt ein Problem. Warum brauche ich die App? Also ich brauche die, um mich auf dem Messegelände zu orientieren. Das ist eigentlich die wesentliche Funktion. Oder zu gucken zu einem bestimmten Themengebiet, welche Aussteller sind denn da? Beides ging nicht. Der Hallenplan war bis Freitagmittag noch nicht da. Das ist echt peinlich. Und das mit der Suche hat überhaupt nicht funktioniert.
Konntest du dich wenigstens einloggen? Ich konnte mich bis zuletzt
nicht
einloggen.
Ich konnte mich einloggen. Was habe ich denn gemacht? Erstmal habe ich gedacht, warum soll ich mich einloggen? Ich will nur die App benutzen. Das fand ich irgendwie frech. Aber okay, dann habe ich gedacht, naja, sie haben meine Daten jetzt sowieso schon, weil ich ja angemeldet war. Habe ich mich irgendwann angemeldet und ich glaube, so nach dem 5. Versuch ist es mir gelungen. Ich wollte es jetzt dann wissen, ja, aber der normale Nutzer wird natürlich sagen, ja, dann halt nicht. Ich habe mit den IFA-Leuten gesprochen, also mit dem Veranstalter, und ja, da hieß es, war ein bisschen holprig, weil eben ja dieser Wechsel war von der Messegesellschaft zu Clarion. Und die konnten offensichtlich nicht auf das Alte zurückgreifen. Die mussten also sozusagen alles neu erfinden.
Das ist ja viel Politik im Hintergrund gewesen.
Genau, und wenn du alles neu erfinden musst, ist es halt doof.
Aber du warst auch letztes Jahr ja da, ne? Mhm. Also mein Eindruck, mir hat das ja davor gefehlt. Ich war davor, glaube ich, 2019 da. Ja. Dass dieses Jahr trotz allem wieder so richtig Messegefühl war, ich meine, Aussteller war ausverkauft. War das jetzt viel mehr als letztes Jahr?
Ja, oder was? Viel mehr. Also es waren sowohl mehr Aussteller als auch mehr Leute. Ich war ganz überrascht. Ich weiß nicht, wart ihr am Samstag noch da? Nee. Ich war am Samstag noch mal auf dem Messegelände, weil ich beim RBB war vorher, und da war richtig Andrang. Es waren richtig viele Besucher da. Das fand ich beachtlich. Zumal die Bedingungen für die Besucher auch nicht ganz ohne waren. Also das, finde ich, ist jetzt eine aus meiner Sicht berechtigte Kritik an der Organisation. Es gab nur 5 Tagestickets. Die waren nicht teuer. 30 Euro, 26 Euro, irgendwie sowas.
Je nachdem. 30 Tagesticket, also wenn du es vor Ort gekauft hast, für die 5 Tage.
Konntest du nicht kaufen.
Aber vorab gab es die für günstig, sogar für 20.
Genau, oder so. Vorab gab es die günstiger und wenn du sie sehr kurzfristig gekauft hast, kosteten sie 30 und du konntest sie nur online bestellen, also nur online kaufen. Das heißt, wer zum Messegelände gegangen ist und hat gesagt, ich möchte jetzt rein, dann haben sie gesagt, haben sie denn ein Ticket? Nein, oh schade. Also das finde ich geht nicht. Das ist
was. Die muss dann gehen oder dann konnten im Smartphone.
Naja, sie konnten dann über Smartphone noch eine Karte kaufen, wenn sie denn des Smartphones und des Bezahlens per Smartphone mächtig sind.
Ich fand ja auch dieser digitale Ansatz ist ja auch so lustig. Wir melden uns an, du kriegst eigentlich was aussieht wie ein Ticket. Das kannst du auch in deiner digitalen Geldbörse auf deinem Smartphone kannst du das speichern. Dann kommst du rein und na, was hatten wir ja? Du kommst an den Eingang, da wird das abgescannt, dann kommen die und dann scannen die das und sagen, nee, das Ticket nicht. Gehen Sie bitte da drüben zu den Leuten mit den Druckern, die scannen dann ab und die drucken dir dann einen Badge aus.
Nein.
Doch. Und du konntest es aber vorher, und das haben die meisten gar nicht gemacht, du konntest es vorher sogar selber ausdrucken, genau, zu Hause und zusammenschneiden. Allerdings hat die Leute irritiert, da stand nämlich hier zum E-Ticket. Und das war aber nur ein PDF.
Ja, das war
ein PDF, das du dann ausgedruckt hast und zusammengeschnitten.
Also
super.
Das ist ja schon elektronisch irgendwie. Ja.
Das ist schon irgendwie.
Das war so ein bisschen holprig, aber wie gesagt, wenn man im Kopf hat, dass die im Prinzip der neue Veranstalter das alles neu erfinden musste, obwohl Clarion ja eigentlich Erfahrung hat mit Messen, aber die IFA ist eben vielleicht doch nochmal ein bisschen anders als auf dem britischen Markt beispielsweise. War das holprig. Also das finde ich. Ansonsten fand ich die Stimmung gut.
Ja.
Die Aussteller wirkten insgesamt zufrieden. Es waren viele Leute da. Es war nicht so viel Presse da wie sonst. Das ist mir aufgefallen, dass so einige, nein, man kennt sich ja, ne, die waren gar nicht da. Mich gewundert. Ja, ganz generell, das hat aber eigentlich nichts mit der IFA zu tun, sondern ganz generell mit Messen ist halt die Frage, ist das... Wie zukunftsträchtig ist so ein Konzept? Ich persönlich finde es ganz gut, weil ich auf einen Schlag, also ich bin vor Ort und kann verschiedene Hersteller kontaktieren, mir verschiedene Produkte angucken, mit verschiedenen Leuten sprechen. Das finde ich gut. Und ich gucke auch mal so ein bisschen über mein eigenes hinaus. Ich habe mir beispielsweise die weiße Ware angeguckt. Ich fand diese intelligenten Waschmaschinen schon sehr spannend. Und das geht verloren, wenn ich nur auf Hausmessen zum Beispiel gehe. Ja, die Hersteller machen inzwischen alle Hausmessen, wo sie ihre Produkte dann explizit vorstellen. Da kann ich natürlich mehr über die einzelnen Produkte erfahren, aber ich bin auch nur bei einem Hersteller. Und ich kriege keinen Überblick über den Markt und ich kriege keinen Eindruck von anderen Sachen, die so ein bisschen vielleicht peripher da dran sind.
Das hatten wir. Wir beide haben ja viel auf der Messe über die TV-Betriebssysteme gesprochen, haben das uns da über die Tage mal so ein bisschen die Bälle hin und her gespielt und dadurch haben wir beide uns eigentlich immer ein bisschen auf den Stand gebracht und bei dem nächsten Termin hatte man schon wieder die Möglichkeit, den nächsten zu fragen, sagen Sie mal, der und der hat aber das gesagt, was sagen Sie denn dazu? Und man merkt einfach, auf solchen Messen ist dann auch die Zunge teilweise lockerer. Hinter vorgehaltener Hand wird dann doch mehr erzählt und bei diese Hausmessen finde ich teilweise arg durchgetaktet, das ist dann alles sehr präsent, also es hat da halt wirklich mehr so von so einem Showcase. Hier ist es dann doch teilweise ein bisschen lockerer.
Ja, bei Hausmessen stehen sie, denke ich, auch dann nicht unter so einer direkten Konkurrenzsituation.
Nee, natürlich nicht, genau. Du hast einfach, genau,
was sie zeigen.
Du kannst halt, genau, es macht halt einen Riesenunterschied, wenn du sagst, das ist der größte Fernseher, den es überhaupt gibt und auf der anderen Seite steht einer, der größer ist. Dann sagst du, und was ist damit? Die Situation, ihr erinnert euch vielleicht vor ein paar Jahren, als das OLED, ja, als die ersten Fernseher, wir hatten das ja vor ein paar Jahren, als die ersten Flachbildfernseher groß auf der IFA gezeigt wurden, war das doch so, dass tatsächlich zwei konkurrierende Hersteller, ich weiß nicht, ob es LG oder Samsung war, aber irgendwas so in dieser Richtung, die hatten beide auf dem Messegelände geworben mit größter Fernseher auf der Messe. Und das war natürlich dann auch gleich schon wieder eine Meldung für uns. Ne? Weil wenn beide das behaupten, und sowas hast du halt, wie gesagt, bei einer Hausmesse nicht. Da wird dann einfach, das ist dann, du musst das denn so akzeptieren, dass das da so steht. Und bevor du das alles nachprüfen kannst und alles, das ist natürlich auch wieder Zeit vergangen.
Also jetzt läuft ja gerade die IAA. Also wir zeichnen ja in der Woche auf, während die IAA läuft. Also die internationale Automobilausstellung. Und da, die haben ja das gleiche Problem. Da war letztes Jahr nicht viel los. Ich glaube, ist dieses Jahr mehr Leute da, also mehr Aussteller da. Aber da wissen sie auch nicht, ist das noch die Zukunft? Wird das irgendwie so ein Rummel noch geben? Wollen die Leute das? Wollen die Aussteller das? Das kostet ja auch viel Geld. Also mal sehen.
Das haben sie aber alle. Ich meine, MWC ist genau das Gleiche.
Ganz genau.
Überall. Gerade dort, wo die, also zumindest die großen Hersteller, die das Geld haben, diese großen Hausmessen dann auch zu veranstalten, MWC genauso. Samsung zieht sich da raus, macht zumindest sein Event dann vorher. Ja. Zwar irgendwo immer noch auch in Barcelona, aber halt nicht mehr auf der Messe. Es wird vorher gezeigt, damit sie die Aufmerksamkeit exklusiv haben. Ich bin schon überall zu beobachten. Ja. Und gut, MWC hat hinten dran als Ordermesse noch
Naja, das war ja die IFA auch.
Das war die IFA auch.
IFA ist eine Ordermesse, aber ich meine, jetzt ist es so, die haben dann noch das Problem, dass zum Beispiel Media Saturn, die da sind früher von den Märkten die einzelnen Einkäufer zu IFA gefahren. Inzwischen kaufen die zentral. Das heißt, statt, weiß ich nicht, 100 Leuten kommt nur noch einer. Dann brauche ich auch vielleicht nicht so eine große Messe und so einen großen Messestand.
Aber ich finde, das hat sich auch deswegen geändert, weil, ich weiß nicht, ganz häufig habe ich früher, gerade im Audio-Video-Bereich, ganz häufig gehört, nach der Messe kommt es dann auf den Markt. Dass ich, also ich habe mehr das Gefühl gehabt, das war so ein bisschen so dieser Leuchtturm und darum rum wurden auch die Veröffentlichungen ein bisschen mehr geplant. Das habe ich nicht mehr. Ich habe ganz häufig erlebt, dass die gesagt haben, das interessiert uns nicht mehr, ob IFA ist oder weniger, ob IFA ist. Natürlich dadurch, dass das Weihnachtsgeschäft danach.
Ganz genau.
Das haben wir ja immer. Ja. Das ist aber ja erstmal eher IFA-unabhängig, sondern das ist, was ich ganz interessant finde, wo du sagst MWC und IAA und so, dass die CES sich da so ein bisschen ausschert, weil da zwei besondere Sachen sind. Ja, da, das ist halt eine reine Fachmesse, also wirklich nur Händler und Presse. Du hast halt wirklich sehr viel mit Prototypen, da erwartet keiner, dass das ein Gerät unbedingt ist, das du nächste Woche im Laden hast. Und was extrem ist, und das ist eben halt das Große bei der IAA auf jeden Fall, und das ist wieder das Spannende bei der IFA, ist, wie ist die Ausrichtung? Bei der CES, das war vor 20 Jahren eine ganz andere Messe, als es heute ist. Letztes Mal war es eine Automotive-Messe. Davor war es jahrelang eine Audio-Video-Messe. Dann war es eine Bluetooth-HD-DVD-Messe und, und. Also es heißt auch, wie weit wird sich die IFA sozusagen von ihrem Namen, was du gesagt hast, Funkausstellungen wegbewegen können und sich immer wieder neu erfinden können. Weil wir haben ja immer wieder neue Trends. KI, diesmal konnte man das KI gut auffangen, wenn man zum Beispiel sagt, kann ja auch in der Waschmaschine stecken oder so. Also es wird halt, die Frage wird immer sein, wie viel können wir die aktuellen Trends oder wie können wir gut können die in ihrem Bereich reinziehen. Da bist du natürlich als Automobilaussteller, wirst du schwer sagen, okay, nächste Woche, nächstes Jahr machen wir mal weiße Ware. Das funktioniert nicht so. Da bist du gebundener. Ach so, du meinst,
dann haben so IFA und CES haben es leichter.
Da, die CES sowieso, aber IFA wird, glaube ich, da wird die Herausforderung sein, eben so ein bisschen zu gucken, was, ich meine, da steht immer noch Consumer Electronics und Weißware so ein bisschen als Leuchttürme, als Standpunkte, die sie haben. Aber ich glaube, der Weg wird daran sein, zu schauen, dass sie gucken, wie weit können wir uns öffnen, ohne uns selber komplett zu verbiegen. Das kannst du halt bei einer Automobilmesse nicht machen.
Auf der anderen Seite laufen ja sowas wie die Gamescom ist ja ziemlich gut gelaufen, glaube ich. Also solche Special Interest Messen oder die OMR oder so.
Aber das ist das nicht auch so ein bisschen Klassentreffen? Ist das nicht so, dass du bei Gamescom hingehst, weil du einfach auch so ein bisschen so diese ganze
Community hast? Ist nicht jede Messe irgendwie so ein bisschen Klassentreffen?
Schöne Grüße an den CT-Leser, der jahrelang auf unserem Messestand war, der mich tatsächlich abgefangen hat auf der IFA und ganz groß bedauert hat, dass wir keinen eigenen Stand haben.
Ja, mal gucken.
Eine spannende Runde. Ihr habt viele Eindrücke. Habt ihr noch was, wo ihr sagt, das ist wichtig, das sollte man wissen über die IFA? Eure Eindrücke in zwei Sätzen.
Also ich kann ja mal anfangen. Ich fand die IFA gut. Ich war überrascht, wie positiv die insgesamt gelaufen ist, wenn man jetzt so von kleinen Nicklichkeiten wie der App absieht. Die Aussteller schienen mir alle insgesamt so zufrieden zu sein. Es gab eine Menge Besucher. Das ist natürlich nicht das Niveau, was wir vor 5 Jahren hatten. Aber ich glaube, es hat auch keiner erwartet. Wie sich die Messe weiterentwickelt, im Prinzip das, was Nico gesagt hat, da bin ich sehr gespannt. Und nächstes Jahr ist 100 Jahre IFA.
Ja.
Da hoffen wir ja, dass es...
Aber nicht 100. IFA, das ist mir mehrfach gesagt, weil 100 Jahre, es gab viele Pausen, also kriegsmäßig
und allem. Ja, nee, und sie war ja früher alle 2 Jahre.
Alle 2 Jahre, ja.
Genau. Also da wird sicherlich nochmal ein großer Bohai dann geben, 100 Jahre IFA. Ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt, wie es mit dem Messen weitergeht. Ich würde mir wünschen, dass es Messen weiterhin gibt, weil ich finde, bestimmte Gespräche kann man besser so Angesicht zu Angesicht machen und nicht in Teams.
Ja, nee, das sowieso. Würde ich mich anschließen. Also ich hatte auch das Gefühl, es sind mehr Leute da gewesen, als ich erwartet hatte. Ich meine, sie haben so mit 170.000 gerechnet. Das wäre ja fast wieder vor Pandemieniveau. Da waren es etwas über 200.000. Ich denke mal, 100 Jahre IFA werden wir noch erleben und wahrscheinlich die IFA noch ein bisschen länger. Also ich glaube, Sorgen muss man sich jetzt nicht machen, dass die so bald verschwindet. Das wirkt da einfach wieder wie eine Messe.
Jetzt wird's langweilig, ich schließe mich da auch an. Aber vielleicht kann man noch ergänzen, persönlich aus Pressesicht ist ja immer noch was anderes als aus Besuchersicht. Ja. Aus Besuchersicht würde ich persönlich sehr zu schätzen wissen, wenn sich nicht der Trend durchsetzt, dass einige Hersteller so wirklich Business-to-Business-Stände da aufbauen. Also nichts gegen Sony oder so, aber es ist halt ein bisschen wenig schön für die Besucher, da irgendwie vorbeizukommen und dann hast du nur so einen Business-Bereich da. Mhm. Also weiter offene Stände, Philips vielleicht wieder zurück, die waren immer sehr lustig.
Aber die hatten ja ihren Stand immerhin.
Ja, ja, richtig. Na,
war ja ganz witzig.
War ja ganz witzig, aber wie gesagt, da ist noch einiges drin und das ist meine Hoffnung. Das ist halt wirklich auch zum 100. dann wieder so ein bisschen mehr wird, dass man wirklich alle Hersteller sich wieder öffnen für die Allgemeinheit sozusagen.
Ja, ich danke euch. 100 Jahre IFA. Wir haben ja eigentlich auch ein Jubiläum, zumindest von der Benennung her gerade. Das ist der Uplink 50.0. Oh. Man könnte jetzt meinen, es ist die 500. Uplink-Folge. Stimmt nicht ganz. In unserer Zählung ist es eigentlich die 501. Die 500. hatten wir bereits, weil wir bei der Folge 0.0 angefangen haben.
Ah, okay.
Und es natürlich dann auch mal noch vielen kleineren Folgen zwischendrin gab. Also so gesehen passt das eigentlich auch nicht. Aber ihr kriegt auch noch ein kleines Goodie zu sehen. Wenn der Uplink euch gefällt, abonniert uns gerne. Danke und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.